Deutschlandfunk.
Sie verabreden sich im Chat. Der Plan? Das Kulturzentrum anzünden.
Die beiden Jungs sind dort des Nächtens hingelaufen und haben versucht, das Haus erst anzuzünden. Und als das nicht so richtig geklappt hat, haben sie eben eine Scheibe eingeschmissen und noch Brandbeschleuniger reingekippt und den dann angezündet.
Es sind zwei Mitglieder der sogenannten letzten Verteidigungswelle. Beide damals 15. Sie schauen zu, wie das Haus brennt.
Und das weiß man alles so genau, weil die beiden jungen Neonazis dort sich dabei gefilmt haben.
Der Fall landet vor Gericht. Am Mittwoch werden sie und weitere Mitglieder der Gruppe für diesen Anschlag, aber auch andere rechtsextreme Gewalt verurteilt. Wer sind die Täter? Und haben wir in Deutschland ein ernsthaftes Problem mit sehr jungen, gewaltbereiten Rechtsextremen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Welche Geschichten stecken hinter den Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen? Das wollen wir hier bei Unboxing News wissen. Wir sprechen mit Menschen, die nah dran sind, und dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Donnerstag, der 6. August 2026.
Ja, gegen 1.45 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Altjüngern und benachbarte Ortsstands von einem Gebäudebrand alarmiert. Ja, im Prinzip der Saal und der angrenzende Jugendclub wurden vollständig zerstört. Also mehrere hunderttausend Euro Schaden werden da begehrt sein.
Robert Abt ist in der Nacht des Brandanschlags für die Feuerwehr Altdöbern im Einsatz und erzählt der Lausitzer Rundschau davon. Vom Kulturhaus Kultberg ist nicht mehr viel übrig. Das Dach ist eingefallen, überall Ruß. Auch zwei Jahre später erinnern die Überreste an die Nacht auf den 23. Oktober 2024.
Ja, es trifft mich immer noch. Merkt man einfach, ne? Und es war einfach für mich auch so ein Stück Heimat.
Absolute Katastrophe für unseren Ort, weil das ja die Begegnungsstätte war, Kultur, Versammlung und etc. Hier fanden alle Veranstaltungen, die wir im Ort hatten, statt.
Und diese Woche hat das Gericht die, die den Brand in Altdöbern gelegt haben, verurteilt. Er hat's für uns verfolgt.
Ich bin Hannes Steputat. Ich arbeite beim NDR in der Redaktion Investigation. Das heißt, wir machen so tiefere und teilweise auch längere Recherchen und ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit Rechtsextremismus.
Hannes, Kultberg hieß ja das Zentrum. Was war das für ein Ort?
Das ist ein Anschlag gewesen auf ein Kulturzentrum in Brandenburg, so eine Art Musikkneipe, altes Gebäude aus DDR-Zeiten noch, viel Holz. Und in einem Seitenflügel dieses Gebäudes haben auch die Betreiber gelebt und geschlafen mit ihrem kleinen Kind und noch einem weiteren Mitbewohner sozusagen. Und die beiden Jungs, die das angezündet haben, dafür jetzt auch verurteilt wurden, sind dort des Nächtens hingelaufen und haben versucht, das Haus erst anzuzünden. Und als das nicht so richtig geklappt hat, haben sie eben eine Scheibe eingeschmissen und noch Brandbeschleuniger reingekippt und den dann angezündet. Und die Betreiber, die es gepachtet hatten, die sind ja einfach aufgewacht dann durch so Brandgeruch und haben erst auch gar nichts gesehen, wo es gebrannt hat, sondern irgendwann dann geschnallt, dass es ihr Haus ist, das brennt. Und dann mussten sie raus und haben dann über Stunden zugucken müssen, wie die Feuerwehr versucht, das Feuer zu löschen, beziehungsweise das Haus ist eigentlich kontrolliert abgebrannt, weil das nicht mehr zu retten war. Und das weiß man alles so genau, weil die beiden jungen Neonazis dort sich dabei gefilmt haben und diese Bilder auch in einer Chatgruppe veröffentlicht haben, sodass die Ermittler dann später, als sie diese Videos auch vorliegen hatten, relativ leichtes Spiel hatten, das zu rekonstruieren, wie das abgelaufen ist und was da passiert ist.
Das heißt, da inszenieren sich eigentlich zwei Leute dabei, wie sie vielleicht zugucken, wie Menschen verbrennen, weil sie ja damit rechnen mussten, dass da jemand drin ist.
Ja, das ist gestern in der Urteilsverkündung auch so festgehalten worden, dass zumindest der eine der beiden, dass dem klar war, dass da Menschen drin sein könnten, zumindest, dass er das in Kauf genommen hat, ja.
Was mich auch ein bisschen schockiert hat, ist so dieses schnelle, man verabredet sich in so einer WhatsApp-Gruppe. Wie war das bei diesem Brandanschlag? Also wie viel Zeit lag dazwischen, ja, wir machen das und jetzt geht's los?
Das wurde auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum angekündigt, dass sie da so eine Tat vorhaben und direkt danach auch Vollzug gemeldet sozusagen. Gesagt so, ja, wir haben es gemacht. Also da wurde auch gesagt, ja, so sinngemäß, wir haben es gemacht, wir haben gesiegt.
Mhm. Wer steckt denn jetzt dahinter? Erzähl uns bitte mal ein bisschen mehr über die Leute.
Das sind zwei Teenager, die der eine aus der direkten Nachbarschaft, der andere Mühe weiter weg, aber aus der Gegend sozusagen. Die hatten sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dass dieses Kulturzentrum, also die Betreiber, die das übernommen hatten, dass das Linke seien. Und sie wollten einfach den Zecken in Anführungszeichen es zeigen. Mhm.
So, jetzt sind ja 8 Mitglieder gestern verurteilt worden. Was weißt du über den Rest der Gruppe?
Also die Verurteilten kommen bis auf einen alle aus ostdeutschen Bundesländern und haben sich über eine Chatgruppe organisiert und auch quasi nur online kennengelernt. Und die haben sich auch im Realleben dann zumindest irgendwann mal getroffen und gekannt. Aber so in dieser Zusammensetzung, wie sie jetzt vor Gericht standen, haben die meisten sich erst zum Prozessbeginn das erste Mal im realen Leben gesehen. Ansonsten lief das rein online ab.
Wie sind die denn dann in genau diese Chatgruppe geraten?
Diese Chatgruppen oder so Einladungslinks, Invite-Links kursieren da einfach auf den diversen Social-Media-Plattformen und so lernt man sich kennen. Man folgt sich aneinander rein, weil man den Content des anderen vielleicht gut findet und so weiter. Und irgendwann kommt dieser Link und dann ist man da drin und dann schreibt man da mit. In diesem Fall ist es so gewesen, dass einer der Verurteilten aus Mecklenburg-Vorpommern diese Gruppe ursprünglich gegründet hat und auch der Admin war und dann zumindest eine Zeit lang darüber bestimmt hat, wer da reinkommt und ja.
Du hast ja auch recherchiert, dass um da reinzukommen, man manchmal so ein Video von sich drehen musste, wo man schon mal eine Straftat begeht. Was waren das für Videos?
Genau, es gab sozusagen die Maßgabe, dass man sich irgendwie beweisen müsste, also so eine Art Aufnahmeprüfung in Anführungszeichen machen müsste, um da reinzukommen. Das sind oft eher so kleinere Straftaten gewesen, also vielleicht mal eine Sachbeschädigung, Graffiti sprühen, eine Scheibe einschlagen, solche Dinge, was man im Schutze der Nacht vielleicht nochmal so machen kann, relativ einfach. Es gibt aber auch Fälle, wo es um körperliche Angriffe ging oder wo einer jemanden angreifen musste und ihm dann das Logo der LVW irgendwie auf den Körper gemalt oder gesprüht hat, davon dann sozusagen ein Video gemacht hat und das geschickt hat und dann hat der damalige Anführer in der Chatgruppe gesagt, yay, kannst du reinkommen.
Ich finde, das wirkt ja teilweise so wahnsinnig absurd, weißt du, so diese Chats in dieser WhatsApp-Gruppe, begeh mal eine Straftat, das klingt ja wie, kannst mir bitte mal eine Tüte Milch vom Supermarkt mitbringen. Hattest du auch so den Eindruck, dass das einfach so kurz ist und so schnell geht, so als wäre das einfach so eine Alltagshandlung?
Ich habe manchmal so den Eindruck, also einerseits diese niedrige Hemmschwelle, dieses noch nicht verstehen, vielleicht auch die Konsequenzen des eigenen Handels noch nicht abschätzen können, in dem Alter vielleicht auch. Das ist so der eine Teil. Ein anderer Teil ist aber auch, dass die Trennung zwischen Offline-Welt und Realwelt eigentlich vollkommen aufgehoben ist und dass einfach alles dasselbe ist. Und dass man natürlich, wenn man von solchen Dingen Videos macht und die irgendwo hinlädt, dass das auch einfach Beweismittel sein können. Da gab es also überhaupt keine Hemmung.
Stefan Biel von der Bundesanwaltschaft formuliert es so.
Wir haben es hier tatsächlich mit wirklich sehr unprofessionell handelnden Angeklagten zu tun gehabt, die sich selbst gefilmt haben, die ganz normal angemeldete Mobiltelefone benutzt haben, meistens auf die Familienangehörigen, sodass wir da ermittlungsmäßig ganz schnell zum Ziel kamen und die Beschuldigten damals ermitteln konnten.
Seit März wurde den Angeklagten der Prozess gemacht. Diese Woche ging er zu Ende.
Das Hamburger Oberlandesgericht hat Urteile im Prozess um die rechte Terrorzelle Letzte Verteidigungswelle verhängt.
Die Urteile ergingen nach Jugendstrafrecht und lauten unter anderem auf versuchten Mord und Brandstiftung.
Haftstrafen zwischen 1,5 und 5 Jahren.
Hannes war in Hamburg mit dabei. Wie hast du die Urteilsverkündung erlebt? Nimm uns mal mit in den Saal.
Man muss sich diesen Gerichtssaal so vorstellen, das ist schon der größte Saal, den es am Hamburger Gericht gibt. Und trotzdem war der randvoll, einfach weil das so viele Angeklagte sind. Die haben dann ja auch alle noch Anwälte, die Jugendgerichtshilfe sitzt mit drin, teilweise die Eltern. Mir ist, als die alle so nacheinander reingeführt waren, die 7 von denen saßen ja in Untersuchungshaft. Ich hatte den Eindruck, dass zumindest einige von ihnen auch eher so ein bisschen gelöst oder erleichtert waren. Einfach wahrscheinlich, weil auch wenn jetzt das Urteil kommt, damit so ein Abschnitt abgeschlossen ist. Ne? Mhm. Und das Urteil selbst, also als die Richterin dann auch die Strafen verkündet hat und so, da ist also scheinen, soweit ich das sehen konnte, haben die das alle mit Fassung getragen. Da ist jetzt keiner irgendwie ausgerastet oder so oder hat sich aufgeregt oder so. Beeindruckend fand ich dann tatsächlich eher danach, nachdem die gesamte Urteilsverkündung durch war, ja, bei denen, wo die Eltern dabei waren, wie sie sozusagen mit ihren Eltern interagiert haben. Ne? Bei dem einen, der ist zwar auch verurteilt worden, aber da ist dann trotzdem ganz am Ende der Haftbefehl aufgehoben worden. Das heißt, der kommt erstmal auf freien Fuß. Mhm. Und seine Mutter war dabei und dann haben die sich ganz lange in den Arm gelegen. Und bei dem anderen, das ist der die Höchststrafe bekommen hat, da waren Mutter und Vater da. Und die Mutter ist dann aufgestanden und zu ihm gegangen und hat ihren Sohn in den Arm genommen. Und er hat sie auch umarmt. Und der Vater ist sitzen geblieben, die ganze Zeit. Und er hat nicht mal geguckt, soweit ich das jedenfalls gesehen habe, nicht mal geguckt, als der Sohn aus dem Saal gegangen ist. Und ich meine, der geht richtig lange in den Bau jetzt, ne? Mhm. Und das, da habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, was ist da los? Also, ohne jetzt die Verurteilten da zu entschuldigen zu wollen für ihre Taten, also das hat selbst mich noch berührt und gedacht hat, das ist nicht die Reaktion, die man sich von einem Elternteil wünscht, selbst wenn man richtig, richtig große Scheiße gebaut hat.
Mhm. Die Jugendlichen wurden ja unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Ist sowas außergewöhnlich?
Ja, jedenfalls in dem Alter. Also Verurteilungen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, das gibt es schon immer mal wieder. Aber da denkt man eben so eher an den IS oder an damals an den NSU, diese rechtsextreme Terrorzelle, die gemordet hat über Jahre. Aber in dem Alter sind solche Verurteilungen wegen eines solchen Delikts natürlich, also das gab es glaube ich einfach noch nicht.
Was bedeutet das Urteil jetzt?
Also erstmal ist es ja noch nicht rechtskräftig. Wir wissen in einer Woche, ob irgendwer von den Angeklagten Rechtsmittel einlegt oder auch die Anklage Rechtsmittel einlegt. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, so wie es jetzt ist, dann gehen die alle bis auf einen erstmal in die Jugendhaft. Also das sind alles Jugendstrafen, die bekommen haben. Da gibt es dann die verschiedensten Regeln, wie diese Haftzeit auch verkürzt wird. Also die Untersuchungshaft, die sitzen ja jetzt alle schon weit über ein Jahr in Untersuchungshaft. Die Untersuchungshaft wird auch angerechnet auf die Strafe und man kann dann auch den Rest der Strafe noch weiter reduzieren. Also wie lange die nachher wirklich drin sein werden, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Zusätzlich kann das Jugendgericht dann auch noch Auflagen verhängen, Weisungen zum Beispiel an die Radikalisierungsmaßnahmen teilzunehmen, solche Dinge. Einfach um das Leben, nachdem sie einen großen Fehler begangen haben oder mehrere große Fehler begangen haben, für die Zukunft in bessere Bahnen zu lenken.
Fehler, die für Menschen wie das Paar, das das abgebrannte Kulturhaus gepachtet hatte, auch heute noch Konsequenzen haben. Sie haben Altdöbern verlassen, zahlen aber noch die Kredite ab für das, was sie in ihren Traum investiert haben, erzählt ihr Anwalt.
Die komplette Lebensplanung ist natürlich zerstört. Die Wohnung ist weg, die berufliche Planung ist zerstört.
Die Mitglieder der Gruppe Letzte Verteidigungswelle wollten mehr zerstören. Davon ist das Gericht überzeugt. Sie haben sich selbst als die Letzten verstanden, die noch die deutsche Nation verteidigen würden. Ich würde jede Straftat begehen, heißt es in einer Nachricht, die aus dem Chat bekannt wurde. Aber versuch das mal mit einer strengen Mutter. Ich darf nach 18 Uhr nicht mehr raus. Bei dieser Mischung aus extremer Gewalt und der Realität junger Menschen spricht die Richterin irgendwann von braunen Kinderzimmern. Wie viele gibt es davon? Hannes, die Chatgruppe der letzten Verteidigungswelle, die mag es ja jetzt nicht mehr geben, aber damit ist das Problem ja nicht weg. Wie viele solcher Gruppen gibt es in Deutschland?
Das ist, glaube ich, kaum zu zählen, weil die allermeisten Gruppierungen, diese rechtsextremen Jugendgruppen, eine sehr kurze Lebensspanne haben und sehr schnell wieder verschwinden. Also oft ist es wirklich so, dass die innerhalb von ein paar Wochen wieder weg sind. Die ploppen auf Social Media auf, geben sich irgendeinen markigen Namen, irgendein Label, machen so ein paar irgendwie Videos oder Fotos von sich und dann ist es oft nach wenigen Wochen schon wieder vorbei. Ein paar wenige stechen heraus. Das sind vor allem so Gruppen, die sich 2024, so in der Zeit, das war ja der Sommer, wo es fast jede zweite Woche so rechtsextreme Demos gegen CSDs gegeben hat. Das ist eigentlich so die Keimzelle dieser ganzen Gruppen. Und ein paar haben es geschafft, sind größer geworden und auch bis heute existent geblieben. Ich würde mal zwei Beispiele nennen. Das ist die sogenannte Deutsche Jugend voran, DJV, und die Gruppen Jung und Stark, JS. Mhm. Und die Behörden rechnen denen bundesweit jeweils mehrere hundert Mitglieder zu. Es gab im Mai größere Durchsuchungsmaßnahmen. Da gab es Razzien in 12 Bundesländern gegen 36 Personen von DJV und JS, weil die Bundesanwaltschaft in beiden Gruppen jeweils eine kriminelle Vereinigung sieht. Eine kriminelle Vereinigung ist nochmal ein Unterschied zur terroristischen Vereinigung. Also terroristische Vereinigung, so wie die letzte Verteidigungswelle, ist nochmal eine Stufe schärfer. Aber auch gegen eine kriminelle Vereinigung geht der Staat schon relativ hart vor. Das sind so die Hauptgruppen, die mit am wichtigsten sind sozusagen. Ja. Was machen die? Die mobilisieren zu Demonstrationen, treten auf Demonstrationen auf. Ganz viel ist aber auch Selbstdarstellung in Social Media. Es gibt natürlich dann einzelne Mitglieder oder auch mehrere Mitglieder, die dann auch Straftaten verüben. Wir müssen aber hier bei diesen beiden Gruppen auch klar sagen, das hat alles nicht das Level der letzten Verteidigungswelle.
Warum sprechen denn diese Gruppen vielleicht auch gerade so junge Menschen an? Also was finden die da drin?
Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg zur Radikalisierung, sondern es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Es sind oft, das wissen wir so, wenn wir uns die Angeklagten anschauen oder so einzelne Personen, die irgendwie wichtig sind in diesen Gruppierungen, es sind tatsächlich oft schwierige Familienverhältnisse, aus denen sie kommen. Es sind oft Jugendliche, die eigentlich nach Identität, nach Halt suchen, also die einfach selbst schon einfach mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Das reicht von Missbrauchserfahrungen in der Familie bis zu Mobbing-Erfahrungen in der Schule. Und es sind natürlich auch viele Mitläufer dabei, Leute, die einfach nur zu irgendwas dazugehören wollen.
Ja, genau. Ich frage mich da immer, ist da wirklich so eine richtige Überzeugung dahinter oder wären genau dieselben Leute vielleicht unter anderen Umständen bei der Antifa gelandet?
Ich glaube, einige wären bestimmt auch woanders gelandet, wenn man ihnen die Möglichkeit gegeben hätte, ja. Mhm. Das ist jetzt alles in dem Alter natürlich noch nicht, wer weiß, wie gefestigt und läuft ganz viel über Lifestyle natürlich, wie das in dem Alter auch typisch ist. Es läuft über Klamotten, es läuft über Musik. Ja, und dann über Selbstdarstellung in den Netzwerken sozusagen. Mhm. Wenn es oft heißt, dass an Social Media liege, dass die Jugend sich radikalisiere, halte ich das für deutlich zu kurz gegriffen. Also natürlich ist Social Media ein Katalysator, der Dinge beschleunigt und einfach Wege der Ansprache an Jugendliche aufmacht, die es vor 20 Jahren einfach noch nicht gegeben hat. Aber das ist nicht der Grund für diese Radikalisierung, sondern da spielt auch einfach eine Rolle, dass wir insgesamt, glaube ich, einen gesellschaftlichen Rechtsruck in den letzten Jahren erleben, dass Dinge sagbar geworden sind im öffentlichen Raum, die vor 20 Jahren eher noch nicht sagbar waren. Und das merken Jugendliche auch und ziehen daraus ihre Schlüsse. Und dass sie das Ganze dann jugendtypisch auch noch übersteigern und radikaler vertreten als das, was sie von den Erwachsenen hören, ist auch kein neues Phänomen.
Mhm. Würdest du sagen, das ist so ein Zurück zu den 90er Jahren, also wo es ja auch schon viele rechtsextreme Anschläge gab? Oder so ein Anschluss daran vielleicht auch?
Ja, ein Anschluss vielleicht. Also optisch sieht das so aus, weil die sich auch ja so anziehen und auch teilweise die Bands wieder hören, die auch in den 90ern schon in der Szene groß waren. Aber es gibt auch bedeutende Unterschiede. Also sie beziehen sich die ganze Zeit da drauf sozusagen. Es ist die ganze Zeit so ein stilistisches Revival der 90er. Aber es gibt eben auch große Unterschiede. Und einen Unterschied würde ich ganz klar sagen, wir sind, auch wenn wir relativ hohe Zahlen an rechtsextremer Gewalt derzeit haben, noch lange nicht bei dem Level, das es in den 90ern vor allem in Ostdeutschland gegeben hat, wo das einfach alltäglich war, wo wirklich jeden Tag schwerste Gewalttaten teilweise verübt wurden. Und ein großer Unterschied ist auch die Reaktion des Staates. Die Gewalteskalation in den 90ern war nicht zuletzt möglich, weil der Staat nicht oder nur sehr zögerlich oft durchgegriffen hat. Und das ist heute völlig anders. Der Staat langt hin. Der guckt hin und der langt auch hin. Deswegen bin ich immer vorsichtig, wenn es heißt, die Baseballschlägerjahre sind zurück. Also es gibt da natürlich Ähnlichkeiten und Anschlusspunkte, aber das ist noch nicht dasselbe.
Was muss denn passieren, damit so junge Menschen, teilweise ja 14 Jahre alt, gar nicht erst in solchen Gruppen landen? Also wer kann da denn was bewirken?
Tja, am Ende läuft es auf die berühmte gesamtgesellschaftliche Antwort heraus. Das ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Also natürlich sind die Eltern in allererster Linie in der Pflicht, weil sie kriegen oder müssten eigentlich am meisten mitkriegen von ihren Kindern. Sie haben auch die stärksten Einflussmöglichkeiten auf ihre Kinder. Demokratiebildung, Aufklärung in den Schulen, Beschäftigung, sozialpädagogische Angebote, all sowas spielt auch eine Rolle. Es sind eben oft, nicht immer, aber oft auch Kinder, die einfach Schwierigkeiten haben, die einfach auch schon viel Mist im Leben erlebt haben und so, die da reinrutschen. Wenn man die anders auffangen könnte, würde man bestimmt den einen oder anderen davon abhalten, in so eine Szene zu kippen. Und bei denen, wo Prävention nichts mehr bringt, weil sie schon zu weit sind, muss es eben Repression sein. Also da muss die Polizei dann eben auch reingehen und oder die Ermittlungsbehörden reingehen und sie rausholen, ihnen schnell einen Schuss vom Bug geben, damit sie merken, das geht so nicht.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Clara Hofmann, Anna Maibaum, Thomas Otto, Sky Stephanus und Shukri Gustmann. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.